Reguliert sein heißt nicht, ich liege da immer irgendwo gechillt rum oder ich arbeite remote auf Bali am Strand, sondern ich kann mit den Dingen, die da so auf mich einprasseln, flexibel handeln, ohne aus dem Ich kann zu kommen. Und ich kann heißt, ich kann die Situation überblicken, ich kann mir verschiedene Varianten ausdenken, was ich so tun kann. Dann bin ich in meinem Ich kann und ich bin in einem regulierten Zustand, obwohl ich nicht gechillt auf der Couch liege.
Was hältst du von dem Satz, Wachstum entsteht, wenn du deine Grenze verlässt oder wenn du deine Komfortzone verlässt? Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Damit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Viele denken bei Trauma tatsächlich an einen schlimmen Unfall oder Gewalt. Aber Trauma ist meist deutlich subtiler und dabei tief im Körper verankert. Wir sprechen in dieser Folge mit Andrea Klein. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin mit Fokus aber auf traumasensibler Medizin. Wir sprechen darüber, was Trauma wirklich ist, was das Nervensystem damit zu tun hat und wie sich das bei einem Trauma tatsächlich verändert und in welcher Rolle hier dauerhafter Stress auch eine Wirkung auf unseren Körper hat. Das Ziel natürlich ist, wie können wir dabei langfristig wieder Sicherheit gewinnen? Und am Ende werden wir auch auf das Thema Reizdarm eingehen, weil oft ist der Reizdarm quasi die Warnsignallampe, die uns sagt, hey, du musst da vielleicht nochmal in die Tiefe reinschauen. Andrea, ich freue mich wahnsinnig auf unser Gespräch und ich bin mal sehr, sehr gespannt, was wir heute über das Thema Trauma erfahren können.
Ja, ich freue mich auch. Danke, dass du mich eingeladen hast in den Podcast. Und ja, vielleicht noch kurz so zwei Sätze zu mir. Ich arbeite ja unter dieser Überschrift traumasensible Medizin. Man könnte auch sagen, ich arbeite in psychosomatischen Themen. Das sage ich immer nicht so gerne, weil das für viele Patienten so ein Begriff ist, den die gar nicht mögen, weil sie sich ja auch Erfahrungen gemacht haben, dass wenn dieses Wort fällt, dass dann eigentlich nicht mehr so viel danach passiert. Da möchte ich gerne so ein bisschen ja in eine andere Richtung blicken lassen und auch irgendwie vielleicht nochmal eine Sensibilität herstellen, dass das gar nicht so ist, wenn man diesen Begriff Psychosomatik hört, dass das immer unbedingt so das Abstellgleis sein muss. Und deswegen habe ich diesen Begriff traumasensible Medizin mir ausgedacht. Also ich habe mir den echt ausgedacht. Das ist ja keine irgendwie offizielle Fachbezeichnung, sondern das ist einfach was ich aus Jahren praktischer Tätigkeit, und das sind jetzt wirklich bei mir auch schon viele Jahre, so über 20, einfach so ergeben hat, dass ich finde, dass das wichtig ist, dass man sensibel ist für dieses Thema, ohne dahinter immer direkt oder hinter jedem Symptom, was der Körper macht, immer direkt irgendwie Trauma zu vermuten.
Was ist denn deiner Meinung nach Trauma und wie könnte ich selber, wenn ich da jetzt zuhöre, sensibel dafür werden, dass ich vielleicht davon betroffen bin? Weil das ist, glaube ich, etwas, was sowohl auch bei den Therapeuten nicht unbedingt immer reflektiert wird, ob da ein Trauma hinterstecken könnte, aber natürlich bei den Betroffenen mindestens genauso nicht.
Also zum einen ist natürlich so, wir haben ja, wenn wir Medizin machen oder Psychotherapie oder Psychiatrie, dann haben wir Diagnosekriterien, ne? Und wir arbeiten ja hier in Deutschland mit dem ICD-10, kennst du auch zu Genüge. Also wir haben einen Katalog, da stehen Definitionen drin. Wenn du das, das und das und das und das Kriterium erfüllst, dann hast du die und die Diagnose. Und wir sind im Moment am Übergang vom ICD-10 zum ICD-11. Und das ist bei der Traumadiagnose tatsächlich was super Wichtiges, weil es da eine deutliche Veränderung gibt von ICD-10 zum ICD-11. Und im ICD-10, wenn man ehrlich ist, da ist sehr gut das akute Trauma definiert. Also wenn ich was erlebe, was so völlig meinen normalen Alltagshorizont überschreitet oder ein Ereignis, was wirklich gewaltsam oder ich sag mal komplett verheerende das Ereignis, was schnell kommt, völlig überraschend, ich kann es nicht mehr kontrollieren. Das ist so ungefähr, wenn man jetzt den ICD-10 nimmt, das, was so hauptsächlich da abgebildet wird. Und dann sagt der ICD-10, ja, wenn du dann danach Folgesymptome hast, also wenn du so Intrusionen hast, du hast immer wieder Erinnerungen daran, du kannst nicht schlafen, du bist depressiv, du hast vielleicht sogar suizidale Gedanken, dann kann man ein Trauma diagnostizieren. Das ist jetzt super simpel zusammengefasst. Ne? Das ist natürlich, wenn du diesen Katalog liest, noch ganz viel differenzierter, aber es wird jetzt hier völlig den Rahmen sprengen, dann machen wir nichts anderes. Und dann gibt es aber auch, und das ist das, was oft so in der Öffentlichkeit und auch in Social Media eher diskutiert wird, die chronische posttraumatische Belastungsstörung oder chronische Symptome nach einem Trauma. Und das ist was, was in dem ICD-10 noch überhaupt nicht so abgebildet ist, sondern was erst jetzt im ICD-11, den wir in Deutschland noch nicht aktiv benutzen, weil wir ihn noch nicht ordentlich übersetzt haben und es alles ganz lange dauert, was aber da viel besser abgebildet wird. Das heißt, die Komplexität von Trauma und Traumafolgesymptomen wird in diesem ICD-11-Katalog viel besser abgebildet. Nicht super, aber schon mal viel besser als im ICD-10. Das heißt, in der Fachwelt werden wir in Zukunft besser mit dieser Komplexität des Themas umgehen können. Und diese Themen, die eigentlich so im Social Media und in der, ich sag mal, auch eher in der pop-psychologischen Ecke aufgegriffen werden, die sind da eigentlich auch noch mal besser mit. Also die gibt's, ne? Das ist ja kein, also ich sag mal, Dinge, die so in der Öffentlichkeit diskutiert werden, sind ja selten grundlos diskutiert, aber sie werden dann manchmal, dann verschwimmen die. Das kriegen wir jetzt aber in der Fachwelt hoffentlich dann auch besser hin, dass wir diese komplexen posttraumatischen Symptome besser als Diagnosekriterien auch noch nutzen können und dass wir das vor allem besser beforschen können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das, was wir an Forschung und Erkenntnissen und auch so, ich sag mal, wenn man die Frage stellt, wie muss man es denn therapieren und was für Therapieformen sind denn gut? Diese Sachen, die basieren eigentlich alle auf der ICD-10-Definition von Trauma und nicht dem komplexen Trauma.
Magst du uns als Zuhörer vielleicht einmal wirklich kurz reinholen, woran erkennt man denn Trauma? Das ist, also, dass wir einmal eine Vorstellung haben, weil dann ist, glaube ich, können wir dem Ganzen nochmal anders folgen tatsächlich.
Also deswegen ist es so kompliziert, ne? Also wenn du einen Psychiater fragen würdest, der würde sagen, okay, da ist ein verheerendes Ereignis gewesen, das kann ich in so Fragebögen abfragen, dann gibt es Folgesymptome, der Patient hat intrusive Gedanken, der hat so, man nennt es dann auch Flashbacks, der erinnert da so Teile, der kann sich deswegen nicht mehr konzentrieren, der ist depressiv, der hat vielleicht suizidale Gedanken, der kann sein Leben nicht mehr so führen wie vorher, ne? Und der entspricht sozusagen diesen Diagnosekriterien und das Ganze hält eine lange Zeit nach dem Traumaereignis an. Dann würde man sagen, jemand hat eine Traumadiagnose nach F. Ne? Also dann würde der sozusagen diese Diagnosekriterien erfüllen. Jetzt ist es aber so, dass die meisten Menschen, die mit denen wir so zu tun haben, so, also ich sag mal, diese Menschen, die irgendwelche diffusen körperlichen Symptome haben, die erfüllen diese Diagnosekriterien gar nicht. Also da würde man gar nicht sagen, fachlich gesehen, die haben ein Trauma. Ne? Die sagen auch oft, ich habe kein Trauma, weil ich habe gar nichts Schlimmes erlebt. Das erlebe ich hier oft in der Praxis. Also Trauma, das trifft auf mich nicht zu, weil ich sag jetzt mal so, ich habe nie...
Keinen Autounfall, keine Umweltkatastrophe, keinen Krieg.
Ich lebe hier in der großen Stadt, ich bin nicht existenziell bedroht, ne? Also Trauma habe ich nicht. Ne? Und dann ist eigentlich, könnte man sagen, okay, Haken dran, fertig. Ne? Okay. Und das, was aber viel häufiger Thema ist, ist chronische Stresssymptomatik und eine Dysregulation des autonomen Nervensystems. Und da kann man sich ja auch die Frage stellen, und das wird dann oft so gesagt, naja, wenn du so chronische körperliche Symptome hast, dann könnte das daran liegen, dass dein Nervensystem dysreguliert ist. Und das könnte vielleicht daran liegen, dass du in deiner Vergangenheit traumatische Erlebnisse hattest. Wenn wir jetzt aber diese Diagnosekriterien anlegen, dann können wir sagen, ja, stimmt ja nicht. Ne? Und dann kommen wir in diese, und deswegen habe ich diese lange Vorrede gemacht mit dem ICD-10, ICD-11, dann kommen wir in diese chronische posttraumatische Belastungsstörung oder chronische posttraumatische Symptome, die sich nicht auf ein Ereignis beziehen, sondern vielleicht auch auf viele kleine oder auf, das nennt man dann Bindungstrauma, auf eine, ich sag mal, mangelnde, gute Koregulation im Aufwachsen.
Mhm.
So fasse ich das immer zusammen. Also die wenigsten von uns, muss man ehrlicherweise sagen, haben in ihrer Kindheit und Jugend, also ja mal von Geburt bis Erwachsensein, nur gute Bindungserfahrungen gemacht. Manche haben das Glück, dass sie ein super reguliertes Elternhaus haben und ich sag mal in sehr stabilen Verhältnissen aufgewachsen sind und da wenig schlimme Erfahrungen gemacht haben. Und die Range ist aber riesig, ne? Also du kannst jetzt von, ich hatte Eltern, die sind super reguliert, bis ich hatte Eltern, die waren Alkoholiker und haben sich überhaupt nicht um mich gekümmert und ich war verwahrlost, alles haben, ne? Und deswegen macht es diese Definition so schwer, weil was für mich ein mich dysregulierendes Ereignis ist und was mein System sozusagen als traumatisch oder hochstresshaft wahrnimmt, liegt auch ein bisschen an meinen Erfahrungen und meiner Stabilität, die ich aus meinem Aufwachsen und wie gut ich gelernt habe, mit Stress und Dingen umzugehen, die so plötzlich auf mich hereinbrechen, sage ich immer.
Ich habe auch gehört, dass im Prinzip, wenn zwei Personen einen dasselbe erleben würden, bei der einen kann dann quasi ein Trauma ausgelöst werden und bei der nächsten Person nicht. Das heißt, es scheint ja auch durchaus was damit zu tun zu haben, was wir mitbringen. Also deswegen ist, glaube ich, das noch schwieriger von außen zu beurteilen, war das jetzt traumatisch oder war es nicht traumatisch, weil quasi das Gegenstück, quasi derjenige, der dann vor dir sitzt, halt auch der mit ein entscheidender Faktor ist.
Genau. Man hört mich nicht nicken, aber ich nicke, ne? Also wenn man mich sieht, nicke ich. Genau darauf wollte ich hinaus. Also das ist sozusagen das, was wir jetzt gesprochen haben, ist die bisschen differenziertere Erklärung und Herleitung für genau dieses Phänomen, ne? Nicht jedes Ereignis, ne, ist für mich genauso traumatisch oder verheerend wie für dich, wenn wir jetzt uns unterhalten. Also Ereignis X kann für mich total easy zu handeln sein und du brichst davon zusammen und das geht für dich gar nicht, ne? Und das ist genau der Unterschied, dass wir eben, und das ist auch das Problem mit der Diagnostik, dass wir nicht unbedingt immer sagen können, das ist für alle Leute traumatisch und das nicht. Plus, dass nicht alle Menschen durch ähnliche Ereignisse auch Traumafolgesymptome oder posttraumatische Symptome entwickeln. Also ich kann ein verheerendes Ereignis erleben und ich bleibe völlig symptomfrei im Nachgang. Ich kann aber auch was erleben, was erstmal vermeintlich überhaupt nicht so traumatisch scheint und ich entwickle Symptome und ich beziehe es vielleicht selber auch gar nicht darauf, ne? Aber ich habe trotzdem was erlebt, was in meinem System, ich sage immer, verheerendes Durcheinander gemacht hat und wo mein Gehirn irgendwie beschlossen hat, das ist maximale Gefahr. Und dann werde ich in der Folge auch Symptome haben, ohne dass das unbedingt auch vielleicht von außen so wahrgenommenes, traumatisches, hochstressiges Ereignis war. Und dann wird es sehr verschwommen und sehr schwierig und natürlich auch für den Patienten oder einen Menschen mit, der so Symptome an sich wahrnimmt, würde das vielleicht überhaupt nicht in Zusammenhang bringen, dass das in irgendeiner Form mit Hochstress, traumatischem Stress oder Trauma zu tun haben könnte. Und deswegen ist es so ein schwieriges Thema.
Wie du vielleicht aus meiner eigenen Geschichte weißt, habe ich über 20 Jahre selber am Reizdarmsyndrom gelitten. Mit ständigen Bauchschmerzen, Blähbauch und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mich unsagbar müde gemacht haben. Mittlerweile darf ich seit über 10 Jahren auch mit Reizdarmpatienten in der Praxis arbeiten und diese beiden Erfahrungen habe ich im SmileHoch 2 Programm kombiniert, was ich dir in meinem neuen Buch der Reizdarm-Doc vorstellen darf. Du kannst es auf allen gängigen Kanälen bestellen. Das Erscheinungsdatum ist der 26.08.2025 und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich mit diesem Buch ein Stück auf deinem Weg zu mehr Darmgesundheit begleiten darf und dir all meine Tipps, die ich mir gerne schon als Jugendlicher gewünscht hätte, an die Hand geben darf. Ich würde gern gleich noch auf die Frage eingehen, wie kann man denn jetzt, wenn man quasi eher diese chronische Form hat, an sich erkennen, dass man eventuell solche Erfahrungen gemacht hat. Da würde ich gerne aber vorher noch eine Frage davor setzen. Und zwar, du hast von regulierten Elternhäusern und dysregulierten Elternhäusern gesprochen. Kannst du uns da mal so ein bisschen, Kriterien klingt jetzt vielleicht falsch, aber so ein bisschen eine Vorstellung geben, was macht ein reguliertes Elternhaus aus und was macht ein dysreguliertes Elternhaus aus?
Naja, wenn du jetzt an so ein Baby denkst, ne, dann ist ja so ein Kind oder wir kommen nicht auf die Welt und können uns selbst regulieren. Also wenn, du hast ja selber auch Kinder, ne, wenn die so mini sind, ne, dann schreien die und wenn die schreien, dann sagen, dann brauchen die irgendwas, ne? Also so ein Baby sagt nicht, Mensch, der Papa, der ist gerade auf dem Klo, der kann jetzt nicht kommen, ne, sondern wenn du nicht kommst, dann hat das Baby im schlimmsten Falle Todesangst, ne, weil niemand kommt und niemand sein Bedürfnis, was es da gerade hat, irgendwie antizipiert, ne? Also was auch immer es ist, ne, ob es der die Windel ist, die nass ist oder Hunger oder was auch immer. Also erstmal, wenn wir ganz mini sind, brauchen wir da andere Menschen, um uns wieder regulieren zu können. Und je besser diese anderen Menschen da, und im besten Fall sind es natürlich unsere engsten Bezugspersonen, je besser die das machen, desto klarer wird für unser System, okay, wenn ich da ein Problem habe, dann braucht man Regulation und dann wird das erstmal befriedigt. Ne? Und dann bildet sich sozusagen das Nervensystem aus und wenn es das gut lernt, also wenn ich da Eltern und Bezugspersonen habe, die mit diesen Bedürfnissen adäquat umgehen, dann kann ich das lernen. Und je älter ich werde, desto mehr lerne ich natürlich auch an meinen Vorbildern, wie das ist, dass man sich selbst regulieren kann. Ne? Wenn du jetzt aber so ein Vater bist, der bei jedem, ich sag mal, Schreier von deinem Kind, ne, irgendwie erstarrt und selber Angst kriegt. Also ich sag mal Beispiel, du bist irgendwie mit deinem Kind auf dem Spielplatz, das fällt hin und du fängst an, vor Angst zu zittern, weil du denkst, oh Gott, das hat sich jetzt irgendwie verletzt und was mache ich dann? Dann wird dein Kind das merken. Und dann wird es merken, oh Mist, das ist hier irgendwie schlimm. Also es ist irgendwie dramatisch und wir können hier nichts machen. Und dann lernt das Nervensystem, okay, hinfallen ist tödlich. Und das ist natürlich jetzt total übertrieben. Ne? Mhm. Wenn du aber ein regulierter Vater bist und sagst, okay, ne, dein System bleibt ruhig. Du sagst, Mensch, der hat sich halt jetzt Knie aufgeschraubt. Ich pack mal die Pflaster aus und tröste den jetzt. Und dann, keine Ahnung, gibt's noch irgendwie vielleicht einen Schluck Wasser. Und dann werden die Tränen getrocknet und Pflaster draufgeklebt. Und dann läuft der weiter und spielt wieder. Dann hat er gelernt, okay, so eine Situation kann man handeln, da gibt es Lösungen, der Papa hat völlig entspannt Dinge getan, ne? Und dann hat das Nervensystem von deinem Kind gelernt, okay, ne, das ist irgendwie machbar. Ne? Und genau das lernen wir natürlich redundant in unserem Aufwachsen, wenn wir gute Bezugspersonen haben, die uns das so anbieten können. Und da hängt's halt oft, ne, und dann hängt's halt, je mehr Dysregulation in einem Elternsystem ist, ne, wenn zum Beispiel ein Elternteil auch traumatisiert worden ist, ne, und wenn ein Elternteil vielleicht total überfordert ist, das kann auch sein, ne, du bist, ich sag mal so, du hast maximal Stress in der Praxis gehabt, bist völlig am Limit, ne, gestresst ohne Ende, kommst nach Hause, deine Kinder machen Krach und du flippst irgendwie aus, ne, dann bist du auch dysreguliert. Bist du nicht traumatisiert, aber dann könnte es sein, dass deine, wenn du das jetzt 20 Mal machst, ne, dann könnte es sein, dass die Systeme von deinen Kindern lernen, oh oh, wenn Papa heimkommt, ist gefährlich und wenn wir laut sind, dann hat das, gibt's hier Stress. Mhm. Könnte sein, dass die dann sagen, okay, was müssen wir machen? Und das ist ein wichtiger Knackpunkt. Kinder passen sich oder so Kindernervensysteme, die suchen immer nach einer Lösung, um die Bindung aufrechtzuerhalten. Heißt, wenn Papa nach Hause kommt, ist der immer schlecht drauf und dann gibt's Ärger, wenn wir laut sind. Könnte sein, dass die anfangen, sich zurückzuziehen, ne? Dass die leise werden, dass die sich regulieren im Sinne von, dass sie Strategien entwickeln und merken, man darf nicht mehr laut sein. Ne? Und das wiederum könnte dann sein, dass ein Erwachsener, der das hunderte Male erlebt hat, ne? Und ich sag mal, jetzt kannst du es noch schlimmer machen, Papa kommt nach Hause, ist gestresst, du bist laut, es gibt Ärger, du kriegst eine gescheuert. Ne? Mhm. Das wäre jetzt der Worst Case, ne? Was wir natürlich hoffen, dass es nicht passiert. Aber dann hast du ein Erlebnis, wenn ich laut bin oder wenn ich mich in den Vordergrund stelle, dann ist das Bindungsabbruch, Ärger, Gewalt.
Mhm.
Und jetzt kannst du kreativ sein, was das vielleicht im Erwachsenenleben bedeuten kann, wenn ich solche Erlebnisse hunderte Male als Kind hatte und ich mich da aber angepasst habe, weil ich will ja meine Bindung zu meinem Papa behalten. Mein Papa ist meine Lebensversicherung, wenn ich klein und hilflos und nicht mein Geld selber verdienen kann und mein Essen nicht selber im Supermarkt kaufen kann. Und wenn dann da viele negative Bindungserfahrungen in der Vergangenheit sind, dann kann das im Hier und Jetzt und im Erwachsenenleben unfassbar einschränkend werden, bis hin zu solchen posttraumatischen Symptomen machen. Oder es macht halt irgendwelche seltsamen, diffusen körperlichen Erscheinungen, wo dann jemand sagt, Mensch, ich verstehe überhaupt nicht, warum ich so unreguliert bin oder warum mein Körper so komische Sachen macht, weil ich überhaupt nicht den Zusammenhang habe dazu, dass ich viele, viele Dinge habe, die ich vielleicht auch jeden Tag kompensiere.
Mhm.
Und deswegen ist es gar nicht so eindeutig und oft sehr diffus, weil wenn ich so aufgewachsen bin, dann merke ich manchmal auch gar nicht, dass ich mir für bestimmte Dinge einfach so Strategien zugelegt habe, damit ich durchs Leben komme. Und da sind wir sehr gut drin, ne? Alle. Wir kriegen oft, finden wir super Lösungen.
Ja.
Aber diese Lösungen, die können total erschöpfend sein und total anstrengend. Und das merken wir dann oft erst, wenn das ernsthaft Symptome macht und manchmal eben auch total somatische Symptome, ne? Also es muss nicht irgendwie die Schlafstörung zwingend sein oder die Depression oder der Burnout, sondern es kann eben auch vielleicht der Reizdarm sein, ne? Oder die Migräne oder whatever.
Was sollte jemanden daran denken lassen, da in diesem Gebiet mal genauer hinzuschauen, ob da ein Trauma vorliegen kann? Weil das, was du jetzt gerade angeboten hast, ist ja schon eine wahnsinnig breite Varianz an, sag ich mal, Erkrankungsbildern, die daraus entstehen können.
Mhm. Also ich bin so, das ist so was aus der Praxiserfahrung kommt. Das ist jetzt kein Kriterium, was irgendwie evidence-based ist, also was irgendwie Studienergebnisse sind, sondern aus meiner ganz praktischen Erfahrung ist es so, ich erlebe es immer so, wenn Menschen sehr handlungsorientiert sind. Also wenn du denn immer so dieses Gefühl hast, okay, egal was mir da so widerfährt, ich muss ganz viel selbst machen und jetzt hier Lösungen finden. Und wenn du unter Druck dich fühlst, ne? Also wenn du irgendwie das Gefühl hast, Mensch, wenn ich nicht sofort hier irgendwas mache, ne, dann bricht die Welt zusammen. Und jetzt werden vielleicht so ein paar Hörerinnen und Hörer ein bisschen merken, aha, ja, ich erkenne mich da drin wieder. Es gibt Menschen, die können, und das sind oft die regulierteren, wenn da irgendwas passiert. Ich sag mal, kommt ein Reiz von außen. Dann können die sagen, ach Mensch, ich gucke mir das mal in Ruhe an. Ne, ich beobachte das mal eine Weile. Ich habe ein paar kreative Ideen dazu, was das da vielleicht sein könnte. Und dann gibt es aber auch die anderen, die sagen, Mensch, ich muss irgendwas machen und zwar jetzt sofort. Ich brauche Hilfe. Ich muss 10 Leute anrufen. Ich muss jetzt eine Lösung finden. Und wenn man dann mal überlegt, was das mit einem System macht, wenn man so ist, allein schon wenn ich das sage, merkt man, das ist stressig. Ne?
Mhm.
Und dann bringe ich noch mehr Stress ins System. Und das ist aber oft eine Folge sozusagen daraus, dass ich kein sicheres Bindungsempfinden habe und dass ich auch mit mir nicht sicher verbunden bin, dass ich sozusagen das nicht gut handeln kann, ne? Wenn da irgendein unvorhersehbarer Reiz kommt, sage ich immer, ne? Oder ein unvorhersehbarer Umstand. Also wenn ich mit Dingen, die so plötzlich auf mich hereinbrechen oder plötzlich neu da sind, wenn ich dann sehr handlungsorientiert werde und so einen Druck habe, dann ist das für mich immer was, wo ich sage, guckt da mal so ein bisschen hin. Guckt mal hin, wie ihr mit so etwas komplizierteren, konflikthafteren Ereignissen in eurem Alltagsleben so üblicherweise umgeht.
Wenn ich das überspitzt in die andere Richtung sage, wenn jemand quasi mit einem Problem konfrontiert ist und eher so ein bisschen phlegmatisch reagiert und so gar nicht aus dem Quark kommt, wäre das quasi eine Kontraindikation für sowas? Oder
okay.
kann es auch in diese Richtung gehen?
Kann auch in diese Richtung gehen, ne? Also ich sage immer so, wenn du das Gefühl hast, du musst 3-mal die Woche mit dem Fallschirm von der Klippe springen, das ist jetzt ganz übertrieben, und das hast überhaupt keine Angst, dass du dich dabei irgendwie verletzen könntest, respektive dein Leben verlieren könntest, dann ist das sozusagen das Ganze in die Gegenrichtung. Aber auch das kann eine posttraumatische Symptomatik sein, ne? Also so eine völlige, ja, so Taubheit für für Schmerzen zum Beispiel auch, ne, dass ich mir, also dass ich sag mal, ich komme aus dem Leistungssportbereich, ich sag mal, die Leute, die bis zum Exzess Sport machen können und sagen, die können hunderte von Kilometern Fahrrad fahren und sagen, das juckt mich überhaupt nicht, ich kann das halt, ne? Und auch da natürlich, nicht jeder hat ein Trauma, ne? Aber das ist immer schon so ein bisschen so ein Hinweis, wenn ich mir richtig, richtig Stress machen muss. Und dann gibt's so Leute, die schreiben das dann auch in ihren Insta-Profilen, sagen, Mensch, wenn ich über die Ziellinie vom 100-Kilometer-Lauf gegangen bin, dann spüre ich was. Das tut mir so gut. Und es wird oft gefeiert, aber oft ist da ist bei mir sozusagen in meinem, meiner Bubble ist dann so ein bisschen Klingeling. Dann denke ich mal, oh, wenn du dir so wehtun musst, dass du was spürst, dann ist es gut, da mal hinzugucken. Warum eigentlich? Ne? Weil, ehrlicherweise, ne, jeder normale, also normal organisierte Körper, ne, sagt irgendwie nach einer gewissen Weile, ouch, ne? Das ist unangenehm, ne? Oder belastend, ne? Und wenn ich natürlich super trainiert bin, kann ich mich mehr belasten, aber es gibt da, also irgendwo gibt es immer Grenzen und dann muss ich mir zumindest bewusst sein, dass ich die überschreite.
Also diese Menschen können quasi extrem hart zu sich sein, weit über ihre eigene Grenze hinausgehen und unbewusst machen sie es quasi deswegen, weil sie sich spüren wollen, weil sie sonst im Alltag das nicht machen.
Genau. Und da gibt's ein sehr nettes Modell, das kann man sich auch, ohne dass wir es jetzt auch zeichnen, gut vorstellen. Das ist das Window of Tolerance oder das Stresstoleranzfenster. Ne? Also wenn du jetzt so diese Idee hast von, wie komme ich gut durch den Alltag und durchs Leben, dann sage ich immer, naja, wir haben ja nicht immer gleiche Bedingungen. Mal ist stressiger, mal ist weniger stressig. Und wenn du dir dann so ein, ich sag mal, so eine Range vorstellst, so oben ist eine Grenze, unten ist eine Grenze und dann floatest du so durch dieses Fenster. Ne? Mal bist du sozusagen ein bisschen weiter oben an der Grenze. Ne? Also was weiß ich, jetzt meine Woche war super stressig, ich habe total viel zu tun. Dann bin ich eher so ein bisschen in der hyperaktivierten Lage, dass ich viel, ich renne viel rum, ich habe 1000 Termine und habe 70.000 Sachen im Kopf. Bestenfalls, sage ich immer, knall ich aber nicht aus meinem Toleranzfenster, sondern empfinde das noch als handelbar. Oder ich benutze immer den Satz, wie lange bin ich noch in dem Selbstempfinden von ich kann? Und ich kann heißt, ich kann die Situation überblicken, ich kann irgendwie, bin zuversichtlich, dass ich das lösen kann, ich kann irgendwie mir verschiedene Varianten ausdenken, was ich so tun kann. Dann bin ich in meinem ich kann und ich bin in einem regulierten Zustand, obwohl ich nicht gechillt auf der Couch liege. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Reguliert sein heißt nicht, ich liege da immer irgendwo gechillt rum oder ich arbeite remote auf Bali am Strand und sitze immer im Lotus-Sitz da rum und bin total tiefenentspannt, sondern reguliert heißt, ich kann mit den Dingen, die da so auf mich einprasseln, flexibel handeln, ohne aus dem Ich kann zu kommen.
Was hältst du von dem Satz, Wachstum entsteht, wenn du deine Grenze verlässt oder wenn du deine Komfortzone verlässt?
Ja, ich finde den nicht falsch, ne, den Satz, ne. Nur die Frage ist ja, also, wenn ich meine Komfortzone verlassen kann, ohne dysreguliert zu werden und ohne in ein Gefühl von, ich kann nicht mehr zu kommen, dann kann ich da auch wachsen drin.
Okay.
Also, du kannst natürlich so ein bisschen die Grenze verschieben und bestenfalls kriegst du es auch hin. Und das ist dann nämlich der Punkt, wenn ich ein gut regulierter Mensch bin, dann kann ich auch mein Stresstoleranzfenster erweitern, ne? Und das ist für mich dieser Satz, ne? In meinem Ich kann ich mal gucken, was ich noch so kann. Aber das bedeutet immer, ich weiß noch, was ich tue, ich fühle mich da noch, ich hab's irgendwie, ich kann den Überblick behalten, selbst wenn ich so ein bisschen, ich sag mal, mein Limit dehne, ne? Also, keine Ahnung, wenn du jetzt gerade dein Buch veröffentlichst, ne, dann ist es, da machst du ja, hast ja mega Stress, ne? Dann kommen noch irgendwie 1000 Sachen, dann hast du noch mehr Termine und dann wirst du wahrscheinlich mehr machen, als du noch normalerweise eh schon machst. Aber es endet hoffentlich nicht damit, dass du in einer völligen Erschöpfung sagst, ich kann nicht mehr.
Absolut, genau.
Aber hinterher wirst du sagen, boah, es war eine super anstrengende Zeit und es muss ich jetzt vielleicht nicht noch 8 Wochen weitermachen. Ne, ja. So. Ja.
Das muss quasi dann auch wieder der Zurückschwung auch ein Stück weit dann kommen.
Genau.
Was passiert denn in unserem Nervensystem, wenn wir langfristig aus dem Bereich sind, wo wir sagen, ich kann eigentlich nicht mehr. Was passiert im Nervensystem, wenn wir ein Trauma erleben?
Dann sage ich immer, wenn wir jetzt in diesem Fenstermodell bleiben und wir stellen uns normalerweise sozusagen in dem Fenster so eine schwingende Kurve vor. Und ich mag diese schwingende Kurve, weil wir ja in der Physiologie im Körper auch viel Rhythmen haben, ne? Also wir haben so, wenn wir jetzt über Magen-Darm reden, da ist immer irgendwie ein bisschen Bewegung drin und das ist auch alles nicht chaotisch, sondern das ist im besten Falle rhythmisch und wir haben Peristaltik und das läuft alles in gewissen organisierten Bahnen. Das heißt, wir schwingen organisiert, ne, in unserem Fenster rum. Und wenn wir chronischen Stress haben oder in die Überforderung kommen oder auch posttraumatische Störungen haben, ne, oder unsere Reize nicht so super handeln können, dann sage ich immer, wird das unorganisiert. Dann knallen wir mal oben raus aus dem Fenster, dann knallen wir mal unten raus. Und dann sagen die Menschen, die zum Beispiel zu mir kommen, Mensch, einmal renne ich wie so ein Duracell-Häschen durch die Gegend und bin total, muss ständig tausend Sachen auf einmal machen und kann nicht schlafen, bin total hyperaktiv, ne, hab Sorge, dass ich irgendwie die Sachen nicht fertig kriege. Und das ist wie so ein Strudel. Ich weiß eigentlich nicht mehr, wo vorne in Händen ist, aber ich funktioniere dann irgendwie und arbeite Zeug ab. Und dann endet es da drin, dass ich zum Beispiel am Wochenende gar nichts mehr kann. Ich kann nicht mehr rausgehen, ich will keine Freunde treffen, schaff's nicht mal mein Kind irgendwie ein Brötchen zum Frühstück zu machen. Mein Partner sagt, du bist nicht ansprechbar. Ich habe so depressive Symptomatik, ich bin antriebslos, ich mache meinen Sport nicht mehr. Und dann ist es so ein, ich zackel nach oben hin und ich zackel nach unten raus, aber ich habe dazwischen gar nicht mehr viel Spielraum. Und dann sage ich immer, dann wird das Stresstoleranzfenster enger, ne? Also der Platz, den du da dazwischen hast, der ist auch überhaupt nicht mehr groß. Dieses Ich kann Level, ne? Also deine Range, wo du, wie weit und von wo nach wo du kannst, ist super klein und du knallst ganz schnell in so einen Funktionsmodus, in so einen Überlebensmodus, sage ich auch immer, ne? Ich mache einfach, ich trete Feuerchen aus, ich mache Dinge. Und dann knall ich unten raus und kann gar nichts mehr. Ne? Und das ist ein Zeichen für, ich bin massiv dysreguliert, ich habe keinen Spielraum und ich könnte unter Umständen posttraumatische oder Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung haben. Wobei ich immer dieses Störung so ein bisschen in Klammern setzen würde, sondern ich würde sagen, posttraumatische Symptome oder Symptome von Bindungstrauma oder Symptome von traumatischem Stress oder übermäßigen, belastenden Ereignissen, Stressoren. Ne? Das kannst du jetzt so in verschiedener Art definieren. Ne?
Ja, fallen mir tatsächlich erschreckend viele Menschen ein. Gerade mit dieser immer enger werdenden Fenster der Stresstoleranz gibt es, glaube ich, schon viele Menschen. Ich habe auch den Eindruck, dass das seit der Pandemie nochmal massiv zugenommen hat, aus unterschiedlichsten Gründen tatsächlich. Wie würdest du denn, oder würdest du überhaupt Trauma und chronischen Stress unterscheiden, wenn ja, wie? Oder wie würdest du sagen, dass es vielleicht auch Synonyme sein können?
Nee, Synonyme sind es nicht, aber die Art, wie ich mit Stress umgehe und meine Stresssensibilität ist natürlich unterschiedlich, je traumatisierter ich bin. Also ein sehr traumatisierter Mensch wird mit stressartigen Reizen und unvorhergesehbaren Dingen viel schwieriger umgehen können oder die ganz anders verarbeiten, ganz andere Auffassungen haben, wie man damit umgehen muss, als ein gut regulierter, nicht traumatisierter Mensch. Also das ist einfach ein Fakt. Wenn du ein gut reguliertes Nervensystem hast, dann hast du eben eine größere Range, mit Stressoren umzugehen. Du hast auch andere, ich sag mal, Ansätze in dir, intrinsisch, wie du mit Ereignissen handelst, die im größeren Maße unvorhersehbar oder wirklich auch, ich sag mal, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel, das wirklich fast jeden Menschen von uns irgendwann im Leben mal betrifft. Es verstirbt ein naher Angehöriger, ne? Deine Großeltern oder die Tante oder whatever, ne? Das sind so Sachen, das sind traumatische, potenziell, also das sind wirklich schlimme Ereignisse im Leben eines jeden Menschen. Und da merkt man oft auch, wie gut kann ich mit sowas umgehen, ne? Also, natürlich wirft mich das irgendwie aus der Bahn, ne? Wenn jetzt mein Opa, den ich total lieb gehabt habe, wenn der verstirbt, Wenn ich aber sehr gut reguliert und auch in einem guten Bindungssystem lebe, dann habe ich Unterstützung, dann habe ich Strategien, ne, dann hole ich mir vielleicht Hilfe und dann handle ich so ein Ereignis, was potenziell für jeden Menschen wirklich schlimm ist, ne, handle ich das. Wenn ich aber da schon, sag mal, sehr schlechte Bindungserfahrungen habe, habe auch vielleicht ein schlechtes Bindungssystem um mich herum, ne, habe wenig Unterstützung, habe wenig Verbindung mit mir selbst und eine, sag mal, Strategien, wie ich mit solchen Krisenerlebnissen umgehe, dann könnte das sein, dass Symptome verstärkt werden oder dass ich halt unter so einem Ereignis zusammenbreche, ne, dass das so der Tropfen ist, der das fast zum Überlaufen bringt, dass ich dann zum Beispiel depressive Symptomatik so ausprägt, dass ich nicht mehr arbeiten gehen kann oder dass ich Angstzustände, Panik, also da kannst du dir ein ganz großes Symptom-Range ausdenken, was dann manchmal so auftritt, was aber eine Folge von ist. Ne?
Okay. Kannst du noch mal in einem Satz zusammenfassen, was ist für dich der Unterschied dann zwischen chronischem Stress und Trauma?
Trauma ist, wenn ich mit chronischem Stress überhaupt nicht mehr umgehen kann und wenn mein System so dysreguliert ist, dass ich keine guten Strategien habe, um mit unvorhergesehenen Ereignissen oder belastenden Ereignissen adäquat umzugehen. Ne? Beziehungsweise selbst das ist eigentlich keine Definition. Ne? Also, aber dann sollte ich an mögliche traumatische Ereignisse in meiner Vergangenheit oder ich sage immer, kein gut entwickeltes Nervensystem im Sinne von, ich kann mit Bindung umgehen, ich kann Regulationen herbeiführen, ich kann mich selbst regulieren. Ne? Das ist eigentlich alles eine Folge von. Ne?
Ja.
Und Trauma kann eine Ursache sein, ne? Und nicht, das ist dann Trauma. Ne? Das wird mir jeder Fachmensch um die Ohren schmeißen, wenn ich sowas sage, ne? Sondern es ist eher so ein traumatische Erlebnisse und vor allem das Bindungstrauma und die Art, wie ich aufgewachsen bin, können ursächlich dafür sein, wie ich mit Stress, chronischem Stress umgehe.
Ja. Okay. Wie würdest du dann sagen, kann sich dann unser dysreguliertes Nervensystem auf Körperfunktionen auswirken? Du hast schon einige Sachen angesprochen. Du hast den Schlaf angesprochen. Du hast die Verdauung angesprochen. Muskeltonus, also die Muskelspannung wird wahrscheinlich auch ein Thema sein. Wie funktioniert das und was für Blüten können sich da quasi zeigen?
Na, ich hatte ja gerade gesagt, dass dieses, also ich benutze immer gerne das Bild, dass es desorganisiert wird, ne? Also, dass du all die Rhythmen, die du im Körper hast, dass die nicht mehr so rhythmisch funktionieren, wie sie das sollten. Und jetzt kann man sagen, oh, das ist ein bisschen esoterisch, ne? Und ich meine das aber nicht in so einem esoterischen Sinne, sondern ein super gutes Beispiel, was wir gut beforscht haben und wo auch viele Theorien und Methoden dran entstanden sind, ist die Herzratenvariabilität zum Beispiel. Also unser Herz macht ja Herzschlag, büpp, büpp, büpp. Und jetzt könnte man denken, das muss es immer ganz, ganz in gleichem Abstand machen. Ne? Und jeder Mensch, der mal schon mal im Fernsehen so eine EKG-Zacke gesehen hat, und es sind die meisten, ne, die das schon mal gesehen haben, wie so es so aussieht, diese plüpp, plüpp, plüpp Zacken, diese Zacken da, die oben, die haben nicht immer den gleichen Abstand. Und es ist auch nicht falsch so, sondern wir haben eine gewisse Variabilität in unserem Herzschlag. So versuche ich das immer bildlich zu erklären. Und je flexibler unser Nervensystem ist und je regulierungsfähiger, desto variabler sind wir da auch. Und jeder, der hier jetzt zuhört, fast jeder mittlerweile, hat irgendein Gadget am Arm, ne? Ob es so eine Apple Watch ist oder ein Garmin oder whatever, wie sie alle heißen, ne? Keine Werbung, sondern wir haben die halt alle, ne? Oder ein Ring, oder die messen alle so Algorithmen. Und diese Algorithmen oder machen Algorithmen aus Messwerten und sagen uns dann, wie unsere Body Battery oder unsere Erholungsstatus, das wird dann unterschiedlich genannt, wie der so ist. Und jetzt, wenn ich die Leute so frage, ja, was glaubst du denn, wo das so herkommt? Woher weiß denn deine Uhr, wie entspannt oder reguliert du bist? Dann sagen die, ja, weil, keine Ahnung, ne, das macht halt, die Uhr misst halt was. Dann sage ich, naja, zum Beispiel misst die diese Herzratenvariabilität. Und je flexibler du da bist, ne, desto mehr sagt deine Uhr, Mensch, du bist reguliert und entspannt. Ne? Und das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Und ein großer Forscher, der Stephen Porges, der die Polyvagaltheorie entwickelt hat, hat zum Beispiel mit diesem Parameter auch extrem viel Untersuchungen gemacht, ne, und hat dann versucht abzuleiten, wie ist es mit der Herzratenvariabilität und was bedeutet das für Reguliertheit. Ne? Das heißt, man kann anhand von so verschiedenen körperlichen Systemen und die HRV zusammen, also abgekürzt, ist eins zum Beispiel, was wirklich gut erforscht ist, dass das irgendeine Aussage macht darüber, wie wir gut wir entspannt sind oder nicht entspannt sind. Ne? Und das wäre jetzt was, woran man das so sehen kann. Also heißt übersetzt, ich sage immer, je flexibler die Systeme sind und je besser die in ihrem Rhythmus bleiben, und jetzt kannst du das Herz nehmen oder den Darm oder auch bei den Frauen den Uterus, der hat ja auch Kontraktionen und das ist es ist zyklusbedingt unterschiedlich, ne? Und auch der, ich sag mal, im Spinalkanal, wie unser Nervenwasser da langläuft, das ist alles nicht irgendwie starr, ne? Oder auch nicht zackig, ne, so unrhythmisch, sondern es hat alles einen gewissen Zusammenspiel und Rhythmus miteinander. Und je besser das funktioniert, desto regulierter ist man.
Kannst du dir, ich messe in der Praxis die HRV und ich habe immer wieder Patienten, wenn die vor mir sitzen, wirken die super angespannt, super gestresst. Auch nach der chinesischen Medizin schlagen da quasi diagnostische Hinweise darauf, dass wirklich das System im Stress ist. Und dann mache ich bei denen eine HRV-Messung und die sind zum Teil richtig, richtig gut. Also das heißt eine hohe HRV. Die machen dann meistens schon, zum Beispiel sind das die Menschen, die regelmäßig Sport machen. Das vielleicht noch so als Zusatz. Hast du da eine Idee, wie das zusammenhängen kann, dass du auf der einen Seite so einen Menschen vor dir hast, der total gehetzt wirkt, total gestresst, eigentlich dysreguliert und trotzdem eine überdurchschnittliche hohe HRV haben kann?
Das ist eine gute Frage. Also natürlich hat die Messung ihre Fehlerquellen, ne? Also das kommt auf dein Gerät an. Je niedriger, zum Beispiel bei einem sehr austrainierten Sportler, wenn der eine sehr langsame Herzfrequenz hat, dann kommen die Geräte an ihre Grenzen mit dem, was die mit dem Algorithmus machen. Und genauso, wenn jemand eine Herzrhythmusstörung hat, dann stimmt's auch nicht, ne? Also da würde ich jetzt sagen, wenn du so ganz klinisch wirklich denkst, Mensch, das passt überhaupt nicht zusammen, ne? Dann würde ich immer eher die Klinik verfolgen. Und wenn wir in der Medizin Klinik sagen, dann sagen wir gucken uns einen Menschen an, ne? Okay. Wir nehmen wahr, was mit dem ist. Und das ist genauso, ich war früher auf der Intensivstation, habe da auch Auszubildende gehabt, wenn jemand so einen Sauerstoffsättigungsclip am Finger hat und der Monitor sagt, der Mensch hat eine ganz, ganz schlechte Sauerstoffsättigung, der sitzt aber völlig entspannt, rosig im Gesicht, ohne blaue Lippen vor dir, atmet nicht schnell und redet mit dir, dann kann das nicht stimmen. Ne? Und da würde ich immer eher dazu tendieren zu sagen, verfolge es trotzdem weiter, auch wenn jetzt dein Gerät erstmal sagt, sieht nicht so aus, ne? Weil es ja auch nur Momentaufnahme ist, ne? Mit den Geräten. Und dann ist es manchmal auch sozusagen gucken, was hat der für eine Baseline und wie weicht der dann davon ab, ne? Das ist ja auch eine Frage, ne? Plus diese, ich sag mal, Messungenauigkeiten, ne? Deswegen ist auch das, und das wollte ich jetzt eigentlich auch noch sagen, das ist halt dieses, wir wissen relativ schlecht Bescheid darüber, wie genau diese ganzen Körperfunktionen auf was, also HRV ist eins, was wirklich gut beforscht wird, aber was sozusagen im Körper da so alles passiert, ne? Und wie es hormonell sich verändert und so, da ist es wirklich ehrlicherweise schwer zu sagen, wenn der Stress so und so hoch ist, dann passiert, ne? Sondern das ist auch so individuell, wie so ein, also wie, ne, jetzt sitze ich hier mit einem Experten, der sich mit dem Darmmikrobiom auseinandersetzt, ne, wenn ich dich jetzt frage, was ist denn ein Gutes, ne? Ist es jetzt bei mir, wenn ich so und so gestresst bin, kannst du das, wenn ich einen Stuhltest abgebe und du das anguckst, kannst du daraus lesen, ob es gut ist oder nicht oder ob ich besonders gesund lebe oder nicht, wirst du wahrscheinlich sagen, nö. Oder tendenziell habe ich Ideen dazu, aber genau sagen, weiß ich, also wäre es so eine Gegenfrage, ne, die man dazu stellen könnte.
Ja, das kann man so nicht pauschal sagen. Genau, ja, absolut. Ja, das, was ich noch zu der HRV sagen wollte, ich glaube, also meine Theorie, warum jemand eine gute HRV haben kann, obwohl er gestresst vor dir sitzt, ist, der reguliert sich mit dem Sport, ja, ein Stück weit. Und ich vermute, das ist meine Vermutung, dass diejenigen auch eine höhere Stresstoleranz haben. Das heißt, dass die schon gestresst sind, ja, die haben viel zu tun und sind vielleicht so ein bisschen unter Dampf, aber die können das handeln. Die sind noch eher ich in dem Bereich, ich kann. Und diejenigen, die dann den Bereich verlassen, wo dann der chronische Stress umgeschlagen hat in ich bin überfordert, die gehen dann auch meistens mit der HRV trotz Sport und Co. runter. Ja.
Zum Beispiel,
ist
mindestens, ne?
meine Idee, wie es zu so Phänomenen kommt.
Ja, oder du könntest zum Beispiel auch von deiner, also du könntest jetzt den da sitzen haben und der wirkt so total unruhig und der zappelt um und der hat aber gar keine, hat eine gute HRV, ne, der wirkt, also du denkst, nö, dann könntest du dir zum Beispiel die Frage stellen, das könnte einen, also könnte man überlegen, könnte das ein ADHSler sein, der eine motorische Unruhe hat, ne? Also der ADHSler per se müsste nicht dysreguliert sein, er hat auch keine posttraumatischen Probleme, aber der hat eine Neurotransmitterlage in seinem Gehirn, die ihn manchmal dazu bringt, dass er vielleicht nicht still sitzt auf deinem Stuhl. Und ja, dass er damit seine, der reguliert sich damit. Und dann hat er vielleicht eine ganz andere Grundproblematik, ne? Und das ist das, was unseren Beruf ja auch so spannend macht, ne? Dass wir natürlich solche Fährten verfolgen. Und deswegen bin ich immer ein großer Fan von Menschen kennenlernen und die richtig genau angucken, weil das, was sozusagen an im ersten sozusagen wahrnehmen vielleicht, wo du denken kannst, Mensch, der ist total dysreguliert und gestresst und der ist, ne, der hat irgendwie ein Problem mit Bindungstrauma und weiß der Kuckuck, also was ich da auch alles so vielleicht denke, und dann sitzt da aber jemand vor mir, der ein ADHS hat und sagt, naja, ich bin halt ein super hyperaktiver Typ, ne, und dann macht er vielleicht auch was Richtiges, dass er seine Überaktivität dann nicht unterdrückt, sondern sagt, Mensch, wenn ich hier ein bisschen rumzappel, dann kann ich dir besser zuhören.
Okay. Ja, habe ich auf jeden Fall einige, auch da wieder einige Ideen von Menschen, die mir begegnet sind, wo das so sein könnte.
Und das ist auch super, noch als Anmerkung. Wenn du jetzt dir eine Instagram-Story vorstellst, wo jemand so 10 Symptome von Nervensystemdysregulation und schlecht verarbeiteten Stress mit ich zappel rum, ich kann mich nicht konzentrieren und so weiter, wenn du die nimmst und dann setzt du eine daneben, wo jemand sagt 10 Symptome für ADHS, dann hast du das Gleiche, ne? Mhm. Und dann könnte der eine denken, ich habe ADHS und der andere denkt, ich habe PTBS, ne? Und je nachdem, wo man dann weiterdenkt, dann...
Ist schon ein kleiner Unterschied, ne?
Ist ein Riesenunterschied, ne? Ist in der Behandlung ein Riesenunterschied, ist von den ganzen Hintergründen ein Riesenunterschied. Und das ist das, was eben das, wo ich immer sage, wir brauchen, jemand muss Diagnostik machen und muss sich auch auskennen und das genau angucken, ne? Weil sonst fehlbehandelst du vielleicht jemanden oder jemand hängt auf so einer Fährte fest, fühlt sich total missverstanden und ist aber eigentlich ein ganz anderes Thema.
Absolut. Andrea, die Zeit ist schon fortgeschritten. Ich habe wahrscheinlich nicht, wenn es hochkommt, ein Viertel meiner Fragen gestellt. Ich fand es super, super spannend und ich würde einfach mal alle Zuhörer und Zuschauer bitten, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da vielleicht eine zweite Folge wollt, wo wir dann nochmal ein bisschen tiefer einsteigen und vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr da reingehen können, falls es das gibt. Was kann man denn auch selber machen, um sein Nervensystem zu regulieren? Ich fand auf jeden Fall das Gespräch mega spannend und ich sehe ganz viele Parallelen zu vielen Menschen, die mir begegnen, gerade auch mit dem Thema Reizdarm. Insofern halte ich das für eine wahnsinnig wichtige Folge, die wir heute aufgenommen haben. Andrea, wenn man mehr mit dir in Kontakt kommen will oder auch mehr dazu wissen möchte, hast du da irgendeine Plattform, wo man sich gut Informationen über dich und über das Thema holen kann?
Also ich habe einen Instagram-Account. Ich versuche den immer zunehmend besser zu pflegen und mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, aber man muss es mir nachsehen, wenn das nicht immer so gut klappt. Und natürlich über meine Praxis-Webseite und über die Praxis selber. Also ich arbeite im 1:1, ich arbeite hier vor Ort in Frankfurt und auch online mit Terminen. Das ist es nicht ganz so leicht, das gebe ich zu, weil ich natürlich sehr ausgebucht leider bin, weil meine Praxis relativ klein ist. Aber es ist auch gerade, wenn man sich von mir beraten lassen will, wenn man jetzt nicht unbedingt eine langfristige Begleitung haben will, dann gibt es immer auch mal die Möglichkeit, so einen Einzeltermin zu kriegen. Oder ich supervidiere auch gerne Kollegen. Also das ist wirklich, wenn man sich auch dahingehend mal ein bisschen damit auseinandersetzen will, gibt es immer auch so eine Einzelterminmöglichkeit. Das kriege ich ja nicht immer ganz gut hin. Ne?
Perfekt.
Oder ich kann dann Empfehlungen geben, wie kann ich da weiter gucken oder auch Kollegen empfehlen zum Beispiel. Ja.
Sehr, sehr schön. Andrea, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das spannende Gespräch. Und dann bin ich mal gespannt. Ich kann mir die Antwort schon denken, ob wir uns noch mal ein zweites Mal hier im Podcast sehen.
Ja, man kann, du merkst ja, es ist leider so ein komplexes Thema, dass es einfach nicht so in kürzester Zeit diese Dinge nicht so beantwortbar sind. Und da wird es sicherlich auch in Zukunft noch viele, viele Themen geben, die wir noch genauer verstehen werden.
Definitiv. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns.
Danke dir.